Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Schriftstellerin Gina Kaya, Deutsch-Iranerin mit Lebensmittelpunkt Frankreich, fordert Literatur, die Kriegstreiber stören muss. Sie ist besorgt über eine Welt, die ihre Jugend opfert. Unser erstes Thema. Trotz vieler Sicherheitsbedenken, das umstrittene russische Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin-Mitte, das bleibt. Inzwischen sogar Wand an Wand mit wichtigen Bereichen des Bundesdigitalministeriums. Und zu den neuen Kinofilmen dieser Woche gehört die Dokumentation Hiddensee von Anne-Kathrin Händel.
Die Insel ist 17 Kilometer lang, ja, also das ist quasi wie eine Lupe, die alles, was da an Kultur in Deutschland Rang und Namen hatte, hat diese Insel schon vor den 20er Jahren eigentlich, also aber auf jeden Fall seit den 20er Jahren besucht. Auf dieser Insel ist all das passiert, was dann in ganz Deutschland passiert ist, inklusive Gründung der DDR, inklusive Zusammenbruch der DDR, also diese ganzen Umbrüche, der Wechsel der Wertesysteme, das hat sich auf diesen 17 Kilometern sehr exemplarisch abgespielt.
Was bedeutet es, wenn sich gerade junge Menschen für gefährliche Fluchtversuche entscheiden? Jüngstes Beispiel ist die Flucht in die spanische Exklave Ceuta. Dort hoffen aktuell auch hunderte minderjähriger Mädchen auf Asyl. Es wird darüber verhandelt, ob sie in Spanien bleiben können. Hunderte weiterer Menschen harren noch am Strand in Ceuta aus, machen jetzt mit einem Hungerstreik auf ihre Situation aufmerksam. Anderes Beispiel der Iran, wo seit Jahresbeginn mindestens 900 Menschen hingerichtet wurden. Auch in den überfüllten Gefängnissen sitzen viele aus der Gen Z. Man könnte von der geopferten Jugend sprechen, wenn junge Menschen sich dazu gezwungen sehen, zu flüchten, dabei ertrinken, die inhaftiert oder sogar gehängt werden. Und das ist ein Thema, das die iranischstämmige Autorin und Malerin Gina Kaya umtreibt. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, lebt seit 20 Jahren in Frankreich und hat im letzten Jahr ihren ersten Roman veröffentlicht. Im Herzen der Katze stand damit auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Ich habe Gina Kaya kurz vor der Sendung in Südfrankreich erreicht. Guten Abend, Frau Kaya.
Guten Abend.
Als Schriftstellerin suchen Sie nach einer anderen Darstellung, Beschreibung und Durchdringung dessen, was ich gerade jetzt so nachrichtlich angerissen habe. Was für Fragen stellen Sie sich dabei?
In erster Linie stelle ich mir die Frage, wie es möglich ist, eine Empathie herzustellen und vielleicht auch eine Identifikation. Was mir aufgefallen ist, Sie haben ja eben kurz erwähnt, Im Herzen der Katze ist letztes Jahr erschienen. Ich bin also seit einem Jahr auf Lesereise und schönerweise ist der Roman auch in vielen anderen europäischen Ländern schon erschienen und übersetzt worden, in Italien, Dänemark, Niederlande. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass fast überall, wo ich hinkomme, die Leserinnen und Leser immer nach den Figuren fragen. Wie geht es der Nika-Figur? Wie geht es Iman? Also die haben so eine Beziehung aufgebaut zu dieser Geschichte, zu diesen Figuren, dass sie einen ganz neuen, anderen Blick auf das Schicksal der iranischen Mädchen, Frauen, Männer und Jungen nachhaben. Mhm. Und das ist natürlich einerseits mein Ziel als Künstlerin, als Schriftstellerin, als Dichterin. Andererseits hat es mich trotzdem fast verblüfft, dieses Ausmaß. Erfreut natürlich, ja. Und was mir jetzt aufgefallen ist, zum Beispiel am Beispiel Ceuta, was Sie erwähnt haben, was mich da so schockiert, ist ja eben die Sprache, die gewählt wird. Denn diese Jungen und Mädchen, diese Jugendlichen werden ja durch diese Begriffe Migrant, Flüchtling vollkommen entmenschlicht. Das sind ja Jungen und Mädchen, die das wollen, was alle Jungen und Mädchen wollen. Ein freies, selbstbestimmtes Leben, Perspektive, Möglichkeit. Und wir haben ja alle dieselben Bilder zum Beispiel aus Ceuta gesehen. Was mich sofort total überrascht hat, was ich gesehen habe, war wie so eine Art Iron Man. Ja? Diese Mädchen und Jungen, die rannten ja aus dem Meer mit so einem riesen Lächeln, als hätten sie einen Preis gewonnen. Also ich habe mich ja sofort gefragt, hier stimmt doch etwas nicht.
Ja.
Und das ist für mich natürlich die Aufgabe der Literatur, diesem hier stimmt etwas nicht nachzugehen und zu erzählen, was denn da nicht stimmt.
Kann sich die Literatur diesem Vokabular, das Sie ansprechen, entziehen? Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie schreiben? Wie oft müssen Sie sich selbst korrigieren, weil Sie merken, das geht so eigentlich nicht?
Also ich würde sagen, ich muss mich nicht korrigieren, denn ich denke überhaupt auch gar nicht so. Mich erschreckt, dass so gedacht wird und dass auch so publiziert wird. Und vielleicht ist da auch wichtig zu wissen als Hintergrund, ich habe ja tatsächlich eine journalistische Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule. Also ich bin als Journalistin sicherlich zu einer anderen Zeit, ja, um die 2000 ausgebildet worden. Und auch als Journalistin, genau wie als Schriftstellerin, habe ich so einen ethischen, moralischen Kodex. Und der ist immer die Geschichte aufzuspüren. Was ist denn da wirklich passiert? Was geht denn da vor sich? Und bevor ich mit Wörtern um mich werfe, muss ich da ja erst mal schauen, worum geht es. Und schon allein, dass es hieß, die sind nach Europa gekommen, ja, nach Spanien. Also tatsächlich ist ja dieser Zipfel Ceuta Teil des marokkanischen Landes, ja. Mhm. Dass jetzt eine andere Nation das für sich beansprucht, das ist nochmal etwas ganz anderes. Meine Aufgabe besteht ja genau darin, das von Anfang an richtig darzustellen, mhm, richtig zu erzählen. Ob das jetzt eine Fiktion ist oder sich an realen Ereignissen abspielt, das spielt, finde ich, für die Sprache überhaupt gar keine Rolle. Die Sprache sollte immer sehr sensibel, sehr behutsam ausgewählt werden, denn jedes Wort hat ja eine ganz andere Konnotation.
Ihr Denken und Fühlen ist von der deutschen, der französischen und eben auch von der persischen Sprache geprägt. Wie verändert denn auch das Schreiben, zum Beispiel jetzt über mehrere Generationen von Frauen im Iran?
Ja, das ist so interessant, dass Sie das jetzt so fragen, weil da kommt mir jetzt zum ersten Mal eine ganz neue Perspektive. Sicherlich hilft mir meine Multiperspektive, sowohl weil ich in unterschiedlichen Ländern gelebt habe, als auch verschiedene Sprachen spreche, dass ich diese Realitäten und Identitäten wirklich kenne, und zwar aus erster Hand. Das heißt, ich schreibe aus dem Inneren heraus, also nicht nur aus meinem Inneren, sondern auch aus einer inneren Perspektive. Und deswegen berühren mich sicherlich auch die Ceuta-Bilder nochmal ganz anders tief, denn als jemand, der seit 20 Jahren in Paris, in Frankreich überhaupt, auch gerade in Südfrankreich lebt, bin ich noch mal ganz anders vertraut mit nordafrikanischen Menschen, egal ob sie jetzt aus Algerien oder Marokko oder Tunesien kommen, weil Frankreich sehr stark von Menschen mit nordafrikanischem Hintergrund auch geprägt ist. Ja. Früher hätte ich das viel mehr, also früher vielleicht sogar noch letzten Monat, ja, hätte ich mehr auf meine Sprache hin verwiesen. Aber jetzt ist es nicht nur eine Frage der Sprache, sondern auch eine Frage der Perspektive.
Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben die Möglichkeit, vielleicht auch die Verantwortung, andere Geschichten zu erzählen. Was haben Sie denn zuletzt gelesen, dass Ihren Blick auf die, wenn wir das jetzt so nennen, die geopferte Jugend besonders geschärft und vielleicht auch verändert hat?
Naja, ich habe ja sozusagen selber diese geopferte Jugend hervorgebracht als Begriff, und ich gehe vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, tötet die Jugend, weil sie den Krieg stören. Und was meinen Blick geschärft hat, ist kein ganz aktueller Text, aber einen, den ich sehr empfehlen kann, von einer französischen Philosophin, Simone Weil, und zwar die Weil mit W. Es gibt ja eine Simone Weil mit V, mhm, und es gibt eine Simone Weil mit W-E-I-L. Und sie schreibt einen kleinen Essay, Gewalt, anhand der Ilias. Und dieser Text hat mich tatsächlich nochmal anders erschüttert, weil Simone Weil auch sehr viel auf Kant eingeht und Kants Philosophie oder These, Theorie, wie Sie auch das nennen mögen, dass der Normalzustand Krieg ist und auch immer sein wird. Und wir im Grunde in diesem Irrglauben leben, dass es der Frieden ist. Und deswegen hat mich das so umgehauen, und so kam ich darauf, tötet die Jugend, weil sie den Krieg stören. Denn das beobachte ich ja im Iran. Das ist ja auch das, was ich mit dem Herzen der Katze versucht habe zu erzählen. Diese grausame Geschichte von einer jungen Generation, die immer wieder versucht, für ihre Freiheit einzustehen und mit nichts anderem bewaffnet als mit ihrem Körper, ja, mit ihrem Körper für die Freiheit, für eine Zukunft in Freiheit kämpfen. Und es gibt eben diese eine Figur in dem Roman, Nika, eine 20-Jährige, die sagt, lieber sterbe ich, als mich nicht zu befreien. Und das islamische Regime opfert natürlich diese Jugend. Ja. Sie nehmen sie beim Wort und sie töten sie. Es ist natürlich auch immer eine Frage der Verhältnisse, je prekärer die Verhältnisse, umso weiter wird diese Jugend getrieben von beiden, von sich selbst und dem System. Aber am Ende wartet auf sie der Tod. Und da muss ich sagen, finde ich noch nicht so viele zeitgenössische Auseinandersetzungen damit, weil, und auch das beschäftigt mich sehr, wir leider viel zu stark damit beschäftigt sind, diese Entmenschlichung zuzulassen, indem wir von Migranten und Flüchtlingen sprechen und nicht sehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die vom Krieg durchtränkt ist und dass das eigentlich das große Thema unserer Zeit ist. Wie gehen wir damit um, dass überall Krieg ist und überall Menschen, die überleben wollen? Und was machen wir, wenn wir überleben wollen? Wir gehen so weit, wir gehen müssen fürs Überleben. Und da fehlen tatsächlich für mich jetzt noch die Texte. Aber Simone Weil kann ich empfehlen.
Wenn ich Ihnen folge, müsste man jetzt eigentlich sagen, Literatur muss den Krieg stören.
Das in jedem Fall. Literatur ist, und das ist ja auch interessant, gerade wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel bei Iran bleiben, eines der perfiden Gründe, warum im Iran Künstler unter Todesstrafe stehen und verhaftet werden, ob das Filmemacher sind, also nicht nur Literatur, auch Filmemacher. Absolut, das ist für mich meine Aufgabe, nicht nur den Krieg zu stören, sondern auch die Kriegstreiber. Denn ein Krieg gibt es ja nur, wenn es eine herrschende Macht gibt, die das schürt. Und auch wenn das jetzt eine große Schere ist, die ich aufmache, aber wir sehen ja gerade zum Beispiel in Berlin auch, ja, da wird auch eine Jugend geopfert. Da wird ein schwarzer Jugendverein geopfert für Rechte, rassistische Hetze. Das ist es schon im Kleinen, aber es ist es auch im Großen. Und das ist nicht so anders vom Fall.
Sie sprechen die abgesagte Aktion Natürlich. Und Einladung ins Volksbad vor der Berliner Volksbühne. Auf dieses Thema kommen wir später in unserer Sendung nochmal zurück. Die Schriftstellerin Gina Kaya. Herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch, Frau Kaya.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Es geht um sehr viel Geld. 2,8 Millionen Euro aus dem Berliner Kulturhaushalt sind rechtswidrig vergeben worden an teils dubiose Projekte zur Bekämpfung von Antisemitismus. Wir haben die Entwicklungen rund um die Aufklärung in unseren Sendungen kontinuierlich verfolgt. Zuletzt hat ein zweiter Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus die Vorgänge rekapituliert, Akten gesichert und Zeugen befragt. Und heute ist nun der Abschlussbericht veröffentlicht worden. Unsere Berliner Landeskorrespondentin Claudia van Laak bleibt dran am Thema. Wie lautet das Fazit dieses Abschlussberichts?
Also ganz grob gesprochen, alle haben Fehler gemacht, so heißt es im Abschlussbericht. Sowohl die beiden zurückgetretenen Kultursenatoren, also George Yalo, Sarah Whittle Wilson, als auch die Verwaltungsleute, als auch die Abgeordneten. Bei einem, so heißt es, habe es an erforderlichem Respekt gefehlt gegenüber der Kultursenatorin. Doch, und so sieht es eben die CDU, der CDU-Abgeordnete Stefan Lenz, er sagt, der politische Druck, der ausgeübt wird vom Parlament auf die Regierung, das sei was ganz Normales, das sei ja da um eine gute Sache gegangen, nämlich eben darum, die im Haushalt eingestellten Millionen für den Kampf gegen Antisemitismus auch zügig auszugeben. Hören wir mal Stefan Lenz.
Das ist sozusagen Teil des politischen Spiels, dass das Parlament Entscheidungen trifft und dann auf deren Umsetzung achten muss und auch dafür wirbt. Wir kommen nicht zu Feststellung, dass hier eine unzulässige politische Einflussnahme, dass hier eine Grenzüberschreitung festzustellen war.
So sieht es eben die Regierungsfraktion CDU. Es heißt aber auch in dem Bericht, durch den gesamten Vorgang ist der Kampf gegen Antisemitismus erschwert worden und auch die Arbeit von Initiativen, die sich da engagieren im Kampf gegen Antisemitismus.
Einig sind sich die Abgeordneten wahrscheinlich nicht.
Nee, ganz und gar nicht. Und ich glaube, das hängt auch mit den kommenden Wahlen zusammen. Es sind ja nur noch 4 Wochen. Und von daher haben Grüne und Linke diesen Abschlussbericht heute scharf kritisiert. Die haben gesagt, es gab zwar einen guten Entwurf, aber die Regierungsfraktionen CDU und SPD, die hätten den dann geglättet und entschärft. Sehr verärgert ist da der grüne Kulturpolitiker Daniel Wesener.
Im Wesentlichen stört mich, dass das Urteil und die Bewertung der Koalition wie folgt lautet. Erstens, die Verwaltung ist schuld. Zweitens, die Senatorinnen wussten nicht, was sie taten. Und drittens, die Abgeordneten haben alles richtig gemacht. Das ist eine groteske Umkehr von allem, was wir in den Akten lesen können, was auch die Öffentlichkeit lesen kann und was auch die Zeuginnen und Zeugen ausgesagt haben.
Also Grüne und Linke, die bleiben dabei. In erster Linie war es ein CDU-Abgeordneter, nämlich Christian Goyni. Der habe eine Liste mit Projekten erstellt, darunter eben auch Projekte von Parteifreunden, die sich eben zuvor nie mit der Arbeit gegen Antisemitismus beschäftigt hatten. Diese Liste habe er durchgedrückt bei der Kultursenatorin Will Wilson. Und das alles eben ohne, dass die Projekte zuvor inhaltlich überprüft wurden. Also das hat auch der Abschlussbericht festgestellt.
Und welche Schlüsse zieht der Ausschuss jetzt aus diesem Desaster?
Na, einerseits sagt der Ausschuss, das Fördergeld hätte eigentlich gar nicht von der Kulturverwaltung vergeben werden sollen. Die waren nämlich gar nicht dazu in der Lage, sondern eigentlich eine andere Verwaltung, die für Soziales, da hätte es die kompetenten Leute gegeben und auch eben so eine Struktur. Dann gab es auch einen Bericht der Antikorruptionsbeauftragten, die eine Menge kritisiert hatte. Den Bericht hat aber niemand gelesen oder zur Kenntnis genommen. Das geht so nicht, das muss sich ändern, sagt der Ausschuss. Und er mahnt auch an einen respektvollen Umgang von Parlamentariern mit Regierungsmitgliedern. Wir erinnern uns, da gab es ja Chats, WhatsApp-Chats von Christian Goyni, Nachrichten an Sarah Wilson, die Kultursenatorin, die dann zurückgetreten ist, wo er sie arg bedrängt hat.
Was ist mit den geförderten Projekten? Also müssen die jetzt damit rechnen, rechtswidrig erhaltenes Geld zurückzuzahlen?
Das ist die große Frage. Vermutlich nicht, denn es gab ja keine Richtlinien. Also wir hatten ja keine Förderrichtlinien, keine Kriterien, nach denen das Geld ausgegeben worden ist. Das heißt, ich kann jetzt auch im Nachhinein nicht überprüfen, ob die Projekte dieses Ziel erreicht haben, wenn eben zuvor kein Ziel definiert wurde. Und dann kann man das Geld auch nicht zurückfordern.
Wer haftet dafür? Landet das alles am Ende noch vor Gericht?
Also wir haben ja zwei Senatoren, die zurückgetreten sind. Einmal der frühere CDU-Senator Joe Ciallo. Der ist weitgehend aus dem Schneider. Es kann auch sein, dass er ein Ordnungsgeld zahlen muss, weil er die Aussage verweigert hat vor dem Ausschuss. Heikel könnte es noch werden für Sarah Wilson, ebenfalls zurückgetretene Kultursenatorin, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie. Es gibt zwar noch keine Anklage, aber möglicherweise muss sie sich vor Gericht noch verantworten für ihre Unterschriften unter diese Zuwendungsbescheide.
Das war jetzt heute zwar das Ende des Abschlussberichts dieses Untersuchungsausschusses, aber ist ja noch nicht wirklich das Ende. Wie geht's denn jetzt weiter?
Also, der Untersuchungsausschuss ist zu Ende, der Abschlussbericht ist geschrieben, das Sondervotum der Opposition ist auch da. Es wird nochmal spannend in einer Woche, am nächsten Donnerstag, da tagt noch einmal das Landesparlament, also das Abgeordnetenhaus, und da wird es eine große, große Debatte geben über dieses ganze Thema, und da gehe ich davon aus, dass das nochmal heiß hergehen wird.
Sie haben es gesagt, Berlin wird nach der Wahl im September einen neuen Kultursenator oder eine neue Kultursenatorin bekommen. Was müssen die tun, um solche Affäre künftig zu vermeiden?
Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine Person mit Rückgrat, auch mit Verwaltungserfahrung und auch eine Person, die hört auf die Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die hatten ja gewarnt und haben gesagt, das geht so nicht, das Geld kann man so nicht ausreichen. Und ich vermute auch, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, überhaupt eine Person für dieses Amt zu finden, wenn man weiß, innerhalb von 3 Jahren 2 Rücktritte. Wer will das noch machen?
Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio über den heute veröffentlichten Abschlussbericht zur Fördermittelaffäre des Berliner Kultursenats. Vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt schauen wir auf neue Filme, die an diesem Donnerstag in die Kinos kommen. Jörg Taschmann wird uns auf Hiddensee vorbereiten, den neuen Dokumentarfilm von Anne-Kathrin Händel, bekannt für ihre Arbeiten über Flake, Fassbinder oder die Familie Brasch. Und wir sprechen über eine turbulente Liebesgeschichte aus dem Libanon, A Sad and Beautiful World. Das war der Lieblingsfilm des Publikums letztes Jahr beim Festival in Venedig. Ein Debütfilm von Cyril Arras. Eine 2 Jahrzehnte umspannende Liebesgeschichte aus einem Land, das geprägt ist, ja, von Kriegen, von Bürgerkriegen. Jörg Taschmann, was macht das denn mit einer großen Liebe?
Nun, Nino und Jasmina sind am gleichen Tag während eines Krieges im Libanon geboren worden. Der Regisseur will nicht ganz genau sagen, was das für ein Krieg war, weil er mir auch im Interview sagte, es gab einfach zu viele Kriege in den letzten Jahrzehnten. Und dieses Krankenhaus wird eben während der Geburt getroffen und Jahre später besuchen diese beiden neunjährigen Kinder die gleiche Schule und werden für kurze Zeit unzertrennlich. Aber dann verlieren sie sich aus den Augen, sehen sich erst 20 Jahre später, weil Nino mit seinem Auto in das Schaufenster von Jasminas Mutter gefahren ist. Und die Mutter will eine Entschädigung und lässt sich von der smarten Tochter dabei helfen. Und Nino, der so ein italienisch-libanesisches Restaurant besitzt, lädt alle erst einmal in sein Restaurant ein, um zu beschwichtigen. Und mitten in diesem Streit erkennen sich Nino und Jasmina dann wieder und ihre Liebe bricht dann ziemlich schnell wieder auf. Und in einer Mischung aus sehr schönen Rückblenden und einem grotesken Alltag erzählt Regisseur Cyril Aris dann eine Liebesgeschichte, die romantisch wie tragisch durchgeknallt, aber auch melancholisch ist. Und der Krieg und seine Folgen wie Chaos, Wirtschaftskrisen werden dabei immer unterschwellig miterzählt.
Wechselt der Film auch mal das Tempo oder bleibt das durchgehend so dynamisch?
Also es ist ein Film, der eigentlich Menschen in einer permanenten Ausnahmesituation zeigt und getragen wird ja von zwei wirklich wunderbaren Hauptdarstellern, denen man diese Liebe auch wirklich abnimmt. Das ist eine Liebe, die ist eben größer als das Leben. Und es geht dabei auch immer um die Frage von Gehen oder Bleiben, von einer Hassliebe zum Libanon. Und der Regisseur erweist sich dabei als ein Meister der Rhythmuswechsel und auf schöne Momente des Innehaltens erfolgt dann regelmäßig wieder eine Katastrophe. So lebt man im Libanon, hat er mir im Interview erzählt.
Die Menschen haben sich daran gewöhnt und leben diese Momente des Friedens und der Ruhe voller Lebensfreude aus. Es ist ein Klischee, aber es stimmt wirklich, dass wir diese Momente dann besonders auskosten, weil wir wissen, wie schnell das alles wieder vorbei sein kann. Und in den letzten 2-3 Jahren hat sich das eben bewahrheitet. Zuerst ist da eine Krise und wenn wir glauben, sie überwunden zu haben, bricht wieder ein Krieg aus.
Cyril Aras über seinen Film A Sad and Beautiful World. Wie treffend ist denn dieser Titel? Halten sich das Traurige und das Schöne wirklich die Waage?
Also es ist vor allem auch ein wunderschöner Liebesfilm. Es gibt ja kaum noch richtig gute Liebesfilme. Und wer die Liebe ernst nimmt, der wird mit diesem Film wirklich auch, der wird von diesem Film auch nicht enttäuscht, weil das nie eine verkitschte Liebe ist. Und das ist ein Film, der das Leben feiert, der Hoffnung macht. Insofern überwiegt dann eher das Schöne, auch wenn das Leben im Libanon viel Anlass zur Traurigkeit gibt. Aber es ist immer so ein mitreißender Film, der schön nachhalt, der komisch und bereichernd ist. Und ich finde, der hat eher eine traurige Schönheit als eine schöne Traurigkeit.
Traurige Schönheit kann man auch auf Hiddensee leben. Das ist ja eine fast mythische Ostseeinsel, ein Ort, an dem man viel über Deutschland und seine Widersprüche erzählen kann. Welches Hiddensee-Bild, das ist der zweite Film, über den wir sprechen wollen, interessiert die Filmemacherin Anne-Kathrin Händel.
Ja, dieser Mythos, das ist ja ganz verrückt, wenn man sich bedenkt, dass auf dieser Insel noch nicht mal 1000 Menschen eigentlich permanent leben. Aber Anne-Kathrin Händel gehört eben zu den Regisseurinnen, die ihre Ostbiografie nicht verleugnet und sich in ihren bisherigen Filmen an so schillernden Figuren wie Sascha Anderson oder der Familie Brasch erfolgreich versucht hat. Und in Hiddensee geht es eher dann um drei Epochen. Die Nazi-Zeit, die DDR-Epoche und das Hier und Heute. Aber es ist natürlich kein Film, der ein Geschichtskurs ist, sondern der arbeitet sich dann an berühmten und bekannten Künstlern und Künstlerinnen ab, die in Hiddensee ein Haus hatten. Aber er rückt auch Hiddensee in den Mittelpunkt, die dort geboren und aufgewachsen sind. Und diese Mischung ist eigentlich faszinierend. Und besonders deutlich werden Widersprüche in Biografien bei Gerhard Hauptmann, der da ein Haus hatte, der gefeierte Dramatiker und Nobelpreisträger, der sich mit den Nazis eben arrangierte. Und hier ein Auszug aus dem Tagebuch seiner Frau Margarete von 1942.
22. Juli 1943. Strahlender Hochsommer. Gerhard Reise sehr gut bekommen. Ruhiger, ausgiebiger Schlaf. In Sonne auf Terrasse. Übergieße ihn mit Seewasser, das ich geschöpft beim Baden. Früh Kaffee auf Terrasse. Das königliche Geschenk. 100 Flaschen Wein des Reichsministers Speer angekommen. Gerhard telegrafiert Dank.
Soweit der Ausschnitt aus Hiddensee. Regisseurin Anne-Kathrin Händel betont, sie mache Kinodokumentarfilme. Was für Bilder findet sie denn?
Na, er ist optisch sehr schön. Also sie hat in Breitwand und in Schwarz-Weiß gedreht. Da sind sehr kontrastreiche Bilder entstanden, sehr sorgfältig komponiert. Das ist optisch wirklich eine Wucht. Hinzu kommen dann eben diese Interviews, die aber Protagonisten selten irgendwie sitzend oder so klassisch, wie man es aus Fernsehdokus kennt, zeigen, sondern die sind meistens in Bewegung oder an den Orten, an denen sie wirken. Und es gibt eben auch sehr aussagekräftige Archivbilder in dem Film. Und dadurch entsteht so ein sehr mosaikartiger, sehr dichter Film, der sehr viel über Deutschland und seine Zerrissenheit aussagt. Über Widerstand und Anpassung, Mut und Feigheit, autoritäres Denken und Freigeister. Und zu den Promis gehören dann eben Asta Nielsen, die in Deutschland eben auch Filme gedreht hat, die Insel aber 36 verließ, der bereits erwähnte Gerhard Hauptmann, der sich eben nie gegen die Nazis positionierte, aber auch der Musiker der DDR-Punkband Feeling B, Aljoscha Romper, oder die Tochter von Karl Eduard von Schnitzler und Inge Keller, die Schauspielerin Barbara Schnitzler, kommen in dem Film vor. Und ein ganz zentrales Thema ist eine Art Dauerzwist auf der Insel zwischen einem evangelischen Pfarrer und dem Bürgermeister Thomas Gens von Hiddensee, der sehr starke autoritäre und vor allen Dingen populistische Züge hat. Und beide Protagonisten lässt die Regisseurin zu Wort kommen, überlässt es dann dem Betrachter, sich sein eigenes Bild zu machen. Aber gerade dieser Bürgermeister Gens, Thomas Gens, bleibt mir dann doch ein bisschen zu schwammig. Da hätte ich doch gerne ein bisschen mehr Hintergründe gehabt. Oder vielleicht auch andere Interviewpartner, die diesen Konflikt einfach noch ein bisschen klarer benennen. So bleibt es so bei kleinen Hinweisen, wie einem Auftritt des umstrittenen sächsischen Schauspielers und Kabarettisten Uwe Steimle. Aber auch da ist sie zum Beispiel nicht mit der Kamera draufgegangen und hat mal was von diesem Auftritt gezeigt. Dennoch bleibt es für mich in der Summe von diesen vielen Geschichten und Konflikten zusammen mit diesen wirklich sehr gelungenen Bildern wirklich ein Dokumentarfilm von Kinoformat und ein Filmessay, der sehr, sehr sehenswert bleibt.
Jörg Taschmann über Hiddensee, den neuen Dokumentarfilm von Anne-Kathrin Händel, ab morgen in den Kinos. Und am Samstag nochmal Thema in unserem Filmmagazin Vollbild. Dort ist Anne-Kathrin Händel dann zu Gast. Danke, Jörg.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Sie galt als eines der größten deutschen Film- und Fernsehvorhaben des Jahres, die TV-Serie Die Päpstin. Doch die Neuverfilmung der Legende mit einem Budget von 20 Millionen Euro wurde nur wenige Wochen vor Drehbeginn gestoppt. Das bestätigte die Produktionsfirma Konstantin Film mehreren Medien. In der fränkischen Hohenzollernfestung Wülzburg waren bereits Kulissen aufgebaut, die nun wieder abgebaut und eingelagert werden. Was für den Stopp ausschlaggebend war, ist unklar. Die Welt berichtete von Spekulationen in der Branche, dass ein Finanzierungspartner kurzfristig abgesprungen ist. Die Rede ist auch von Schockwellen in der deutschen Filmgemeinde, die sowieso mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen hat. Gegenüber dem Spiegel nannte eine Konstantin-Sprecherin lediglich offene Themen bezüglich Besetzung und Budget. Ob doch noch gedreht wird, ist ungewiss. Mehrere Leipziger Kulturfestivals und Akteure der freien Szene werden künftig unter einem Dach arbeiten. Dazu wird ein denkmalgeschütztes Gebäude zum Haus des Festivals umgebaut. Dafür hat die Stadt Leipzig jetzt den Baustart festgelegt. Ab dem kommenden Jahr sollen Büroräume entstehen, aber auch ein Jazzclub und eine ganzjährig betriebene Spielstätte. Genutzt werden soll das Haus von den Leipziger Jazztagen, dem Tanz- und Theaterfestival Euroscene, dem literarischen Herbst und dem Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Die Baukosten sollen bei etwas mehr als 17 Millionen Euro liegen. Ein Teil davon kommt vom Bund. In der spanischen Stadt Granada hat innerhalb weniger Tage zweimal die Erde gebebt, auch mit Folgen für die mittelalterliche Alhambra. Die maurische Palastanlage wurde wegen Schäden vorübergehend geschlossen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes sind unter anderem nicht tragende Teile betroffen, etwa Zinnen, Putzflächen und dekorative Elemente. Auch mehrere Kirchen wurden beschädigt und bleiben nach Angaben der örtlichen Erzdiözese ebenfalls vorerst geschlossen. Die Alhambra entstand in ihrer heutigen Gestalt vor allem vom 13. bis zum 15. Jahrhundert unter den Nasriden, der letzten muslimischen Dynastie auf der Iberischen Halbinsel. Die UNESCO-Welterbestätte ist eine der meistbesuchten touristischen Attraktionen in Europa.
Dass ein Teil des Bundesdigitalministeriums, unter anderem zuständig für künstliche Intelligenz und Cybersicherheitswirtschaft, in einer Immobilie in Berlin-Mitte untergebracht ist, die direkt an das russische Haus grenzt, sorgte zuletzt für Unverständnis und heftige Kritik. Aber auch die Proteste gegen das russische Haus selbst scheinen immer wieder ungehört zu verhallen. Obwohl sich die Hinweise kaum übersehen lassen, dass Russland es mit Deutschland nicht mehr gut meint. Dass ausgerechnet diese Institution eine Ausnahme sein soll, bezweifeln Kritiker sehr. Sabine Adler berichtet.
In der Friedrichstraße im Herzen von Berlin steht das russische Haus. Das Kulturinstitut entwickelte sich zu einem Treffpunkt für all diejenigen, die sich für russische Sprache und Kultur interessieren.
Dieser Werbefilm des russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur klingt wie aus alten Zeiten. Tatsächlich ist er erst ein Jahr alt und gibt sich so unpolitisch, als hätten die Annexion der Krim, die Invasion in die Ukraine und der hybride Krieg gegen Deutschland niemals stattgefunden. Das Video verspricht Bildungsarbeit, die sich auf Alexander Puschkins Epos Eugen Onegin und in der Keramikwerkstatt auf das Modellieren von Matroschkas konzentriert. Wer den langjährigen Leiter des Hauses, Pavel Iswolski, aber auf den Krieg seines Landes gegen die Ukraine ansprach, der unter anderem für die Grünen schon in der Ampelregierung zu einer sofortigen Schließung des russischen Hauses hätte führen müssen, zog seinen Unmut auf sich.
Das ist Manipulation. Das ist wirklich Manipulation. Ich möchte mich nicht weiter zu diesem Thema äußern. Aber dass es sich um Manipulation handelt, das steht für mich absolut fest. Ich möchte sagen, dass es eine grundlegende Basis für die Existenz unseres Hauses gibt, nämlich das zwischenstaatliche Abkommen.
Als neue Leiterin war zwischenzeitlich Xenia Fedorova auserkoren, die ehemalige Chefin von RT Russland in Frankreich. Das französische Innenministerium warnte Berlin nicht nur vor der Staatspropagandistin, sondern auch vor Moskaus Absicht, dass der Berliner Kulturtempel, in dem es etliche Wohnungen gibt, als Herberge für russische Geheimdienstler genutzt wird. Doch immer noch sind die Türen geöffnet für Ballett- und Sprachkurse, zu Ausstellungen und Kinovorführungen. So wurde die Neuverfilmung des Bulgakow-Romans »Meister und Margarita« gezeigt. Obwohl bekanntermaßen die Betreibergesellschaft die Rosatrutnisches Wort ist. Sie verbreitet die Idee der Ruski Mir, der russischen Welt, die Menschen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion als zu Russland zugehörig auffasst und wieder enger an die alte Heimat heranführen möchte. Formal ist die Einrichtung dem russischen Außenministerium unterstellt und somit mit Sanktionen belegt. Dass sich die Bundesregierung trotz allem immer noch an den Vertrag von 2013 hält, mit dem sich die Goethe-Institute in Russland und das russische Haus in Berlin eng aneinander gebunden haben, ist für Agnieszka Burger, die Grüne im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, unverständlich.
Es würde doch niemanden überraschen, wenn ein solches Haus auch für Spionagezwecke genutzt wird und potenziell natürlich auch noch für Schlimmeres. Also Spionage wird ja nicht um des Selbstzweckes betrieben, sondern da laufen natürlich Fäden zusammen. Es gibt ja Gründe, warum gewisse Objekte ausspioniert werden, warum gewisse Personen bedroht werden, warum gewisse Lügen als Desinformation und Gift in unsere Debatten eingeschleust wird. Also das hat ja alles schon eine sehr klare Zerstörungsabsicht und eine sehr klare Absicht, unserem Land und unserer Demokratie zu schaden.
Spätestens seitdem eine mit Sprengstoff bestückte Drohne in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine am Flughafen Halle-Leipzig gefunden wurde und der unverhohlenen Drohung des russischen Außenministers Lavrov, die Unterstützer der Ukraine zu bestrafen, sei es verantwortungslos, dieses Risiko Tag für Tag weiter zu tolerieren, sagt Agnieszka Brugger. Nicht genug damit hat vor wenigen Wochen das Digitalministerium der Bundesregierung ein Gebäude Wand an Wand zum russischen Haus bezogen.
Also es klingt so absurd, dass man denkt, es könnte eigentlich nicht wahr sein. Und die, die das entschieden haben, sind da von allen guten Geistern verlassen. Natürlich gibt es auch technische Sicherungsmöglichkeiten, die zum Beispiel auch die Bundestagsgebäude gegenüber von der russischen Botschaft jahrelang null ergriffen haben. Allein das spricht schon Bände.
Seit 13 Jahren zahlt der Bund zudem für den russischen Kulturpalast in Berlin-Mitte die Grundsteuer. In diesem Jahr beläuft sich der Betrag auf 70.000 Euro. Das Abkommen, das Deutschland nicht verletzen wollte, ist für Agnieszka Brugger eine Ausrede. Die Wirkmöglichkeiten des Goethe-Instituts in die russische Gesellschaft seien schon seit geraumer Zeit sehr begrenzt und könnten für Russinnen und Russen, die Interesse an Kontakten hätten, sogar gefährlich sein.
Was sich natürlich verändert hat, ist, dass wir jetzt einen Kanzler haben, der versprochen hat, genau diese Politik von Olaf Scholz zu beenden und dann bei der Frage des Lieferung des Taurus sein Wort gebrochen hat. Und hier versteckt man sich hinter solchen Paragraphen und das hat nichts mit den großen Worten von Friedrich Merz zu tun, diese Attacken gegen unser Land anders zu behandeln, als es sein Vorgänger getan hat.
Ihre Hoffnung, dass nun Schwarz-Rot richtet, was Sie als Grüne in der Regierung nicht erreicht haben, hält sich in Grenzen.
Trotz Sicherheitsbedenken, das umstrittene russische Haus in Berlin-Mitte bleibt. Es war als fröhliches Angebot an die Stadtgesellschaft geplant und wurde doch zum Schauplatz für einen Kulturkampf. Das Volksbad, die temporäre vierte Spielstätte der Berliner Volksbühne, die wollte einen Badeslot exklusiv für schwarze Kinder und Jugendliche schaffen. Ein willkommener Anlass für rechte Medien und Parteien, um das Ganze zum Skandal aufzubauschen. Von Diskriminierung war die Rede, sogar von Apartheid. In der neuen Folge unseres Theaterpodcasts wird die Frage aufgeworfen, ob und wie sich Theater wappnen können, wie sie sich in Zukunft aufstellen. Zu Gast sind Peter Laudenbach, Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, und Matthias von Harz, Leiter des Festivals Theaterspektakel in Zürich. Und befragt werden die beiden von den Hosts Elena Philipp vom Theaterportal nachtkritik.de und meiner Kollegin Susanne Burkhardt. Ja, Susanne, wie sehen die beiden das? Sind die Theater vorbereitet auf solche Angriffe, wie die Volksbühne sie gerade erlebt?
Also ein Bewusstsein, glaube ich, ist inzwischen bei allen Kulturinstitutionen oder Einrichtungen da. Matthias von Harz beschreibt, dass man sich als Festivalteam wirklich täglich zusammensetzt, schaut, was haben wir so gesagt, wie sind die Reaktionen, weil ganz schnell kann aus einem unbedachten Wort oder Satz so ein Shitstorm werden. Das geht relativ schnell und es kostet auch, wie Matthias von Harz betont, relativ viel Energie, das immer mitzudenken. Diese Massivität, wie sie jetzt über die Volksbühne geschwappt ist, also das, glaube ich, gab es in der Form bisher kaum. Und Peter Laudenbach, der ja vor 4 Jahren ein Buch rausgebracht hat, Volkstheater heißt das, darin hat er sich auseinandergesetzt mit rechten Kulturkämpfen und wie die versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Kultur. Peter Laudenbach hat ja anfangs dieses Bad total kritisiert und hat gesagt, das ist eigentlich Geldverschwendung und man sollte doch lieber richtiges Theater spielen. Er sah dann, dass die Kunst dem Event geopfert werde. Jetzt hat er einen neuen Artikel nachgelegt und in dem hat er jetzt, das ist ein sehr politischer Artikel, hat er diese Idee, dieses Bad schwarzen Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, verteidigt. Und er sieht in dem, was jetzt gerade passiert, so eine Einschüchterungsmaschinerie angelaufen. Er beschreibt, dass es hier um wesentlich mehr geht als nur um einen Skandal, um ein Pop-up-Freibad. Sondern hier geht es um Feindbildmarkierung. Es geht darum, einen Skandal zu inszenieren. Und auf diese Art von Angriff kann man sich eigentlich nur bedingt vorbereiten. Im Prinzip muss man davon ausgehen, dass jeder Anlass willkommen ist, um diese Skandalmaschine anzufeuern.
Okay, es braucht Strategien. Welche könnten das sein in so einer angespannten, aufgeheizten Situation? Habt ihr da irgendwelche Lösungen gefunden?
Also ich finde, Peter Laudenbach bringt ein sehr schönes praktisches Beispiel, nämlich aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, nämlich vom Theater Magdeburg. Das können wir Ihnen vielleicht selbst kurz beschreiben lassen.
Das Theater Magdeburg in Sachsen-Anhalt, in einem Bundesland mit einer starken AfD, in einer Stadt mit einer starken Rechten. Dieses Theater, dieses Kollektiv, das das leitet, die sind ziemlich woke und ihr Theater ist auch ziemlich queer und ihr Theater ist ziemlich klar kenntlich als eines, was fürs Gegenteil steht, für das, was die AfD gut findet. Dieses Theater ist aber gleichzeitig sehr in der Stadtgesellschaft verortet, mit vielen Milieus im Austausch. Und die haben erzählt, dass sie bisher keine Angriffe der AfD erlebt haben. Das fand ich erstaunlich und interessant. Und die Erklärung von ihnen war, dass sie glauben, dass sie einfach zu beliebt sind und deshalb für die AfD als Angriffsziel nicht attraktiv. Wenn man jemanden angreift, den alle mögen, sieht man nicht so gut aus, ja? Das heißt, die haben das, was sie machen, nicht gemacht wegen der AfD. Die wollten mit vielen Milieus im Austausch sein mit der Stadt. Die wollten ein offenes Haus haben. Die wollten Teil der Stadtgesellschaft sein von sich raus. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein Schutz gegen rechte Angriffe. Sowohl gegen rechte Angriffe als auch gegen Finanzierungsdebatten.
Ja, diese Öffnung in die Stadtgesellschaft, das versuchen ja viele Theater schon längst. Was ist jetzt neu an diesem Gedanken?
Naja, neu ist, dass dieses Theater, wenn wir jetzt dieses Beispiel nochmal nehmen, es geschafft hat, sich so zu verankern in der Stadt mit dem, was es macht, wir haben es ja gerade gehört, dass diese Angriffe nicht funktionieren. Es gab ja den Plan, ein Theaterstück über den Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg zu machen. Und daraufhin haben sich so ein kleines Häuflein von rechten Gruppen vor dem Theater versammelt und dagegen protestiert, obwohl sie überhaupt noch gar nicht wussten, was das für ein Stück wird. Das Stück selber kam dann wahnsinnig gut an und war eben nicht agitprop, es war nicht ideologisch konnotiert, sondern es war wirklich ein Versuch, Traumarbeit zu leisten für das, was die Leute in der Stadt bewegt hat, weil der Autor Kevin Rittberger halt wirklich die Leute befragt hat und sehr, sehr viel Zeit mit denen verbracht hat. Also in dem Moment sind die Strategien der rechten Seite absolut verpufft. Und diese Art von sich wappnen gegen Angriffe von außen, weil es geht ja eben nicht nur um Angriffe von rechts, es geht ja auch um den Bedeutungsverlust von Theatern, weniger Publikum, aber auch fehlendes Geld, Kürzungen stehen ja im Raum. Das ist eben eine Strategie, die hier sehr gut funktioniert hat und die weitergedreht werden muss, hin zu Öffnung zu, also das ist zumindest die Meinung von Matthias von Harz, auch zu soziokulturellen Produktionen und damit die Häuser eben weg von der einzigen Bedeutung, mal eine Stunde aufzumachen, dann Theater zu spielen, zu öffnen für wesentlich breitere Gruppen von Menschen in der Bevölkerung.
Matthias von Harz hat ja in vielen internationalen Kontexten auch gearbeitet. Welche Vorschläge macht er jetzt konkret für die Zukunft der Theater über das hinaus, was du gerade gesagt hast?
Naja, er setzt massiv auf das Interdisziplinäre, das haben wir ja auch schon von Charla Ilk in Berlin gehört mit dem Maxim Gorki Theater. Er ist ja viel unterwegs gewesen und hat gesehen, wie andere Häuser produzieren. Und da sind wir in Deutschland, sagt er, doch sehr in unseren Genregrenzen verhaftet. Wir können ja mal hören, was er für ein Beispiel nennt aus London. Das können wir jetzt mal hören.
Also wenn man sich so eine Institution anguckt wie das Camden Arts Center, das ist eine der wichtigsten zeitgenössischen Ausstellungsräume in London. Und gleichzeitig ist es ein Ort für den Stadtteil. Es gibt einfach überhaupt kein Problem, das, was wir in Deutschland Soziokultur nennen würden und das, was wir in Deutschland Hochkultur nennen würden, am gleichen Ort zu betreiben. Und es hat den unglaublichen Vorteil, dass die Bevölkerung in einer viel größeren Breite diesen Ort als ihren Ort begreift und sich dort trifft und dann halt außer zu der neuesten Hot-Shit-Ausstellung auch zum Töpferkurs. Also ich sage jetzt einfach Töpferkurs, ich weiß nicht genau, ob da getöpfert wird. Aber ich glaube, das wären zwei Grenzen, von denen ich glaube, dass es schlau wäre, wenn man sie nicht so streng ziehen würde.
Wenn wir das jetzt mitnehmen und in die Zukunft blicken, zurück in Deutschland, auch mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland, wie fällt der Blick aus bei euren Gästen?
Bisschen düster, muss ich leider sagen. Also natürlich mit der Idee, dass die Häuser sich öffnen müssen, das haben wir jetzt ja schon mehrfach gehört. Was aber sich auch verändern muss, ist, dass die Politik begreifen muss, welche Rolle die Kultur hat. Also Peter Laudenbach sagt, dass er den Eindruck hat, dass die AfD die einzige Partei ist, die sich für Kulturpolitik interessiert. Das sieht man auch daran, dass der kulturpolitische Sprecher in Sachsen-Anhalt gleichzeitig der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD ist. Das heißt, man nimmt es dort ernst. Die AfD sagt auch, wir wollen Kulturfinanzierung nicht streichen. Nein, man will sie natürlich umlagern. Und er bringt dann ganz viele Beispiele für Besetzung in kulturpolitischen Positionen. Wir denken an unseren Kulturstaatsminister oder an zwei Senatorinnen, Kultursenatorinnen in Berlin, Quereinsteiger, die ja geschasst wurden und möglicherweise jetzt also auch noch vor Gericht landen, dass die anderen Parteien offenbar nicht verstanden haben, wie wichtig die Kultur ist für unsere Gesellschaft. Und dann zeigte sich Peter Laudenbach auch nicht so optimistisch mit Blick auf die Zukunft, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wenn da eine Partei wie die AfD wirklich gewinnt, sagt er. Wir hatten zwischen 1933 und 1945 keinen Fachkräftemangel im Theater, sagt er. Also er ist nicht so überzeugt, dass die moralische Überlegenheit dieser ganzen Kulturinstitution, dass sie in dieser Stabilität bestehen bleibt, sondern es wird sicherlich auch Leute geben, die mitlaufen und die mitmachen. Und das ist natürlich schon ziemlich besorgniserregend.
Susanne Burkhardt über die neue Folge unseres Theaterpodcasts, wenn das Theater baden geht. Wie müssen sich Bühnen für die Zukunft wappnen? Ab sofort abrufbar in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, Susanne, für erste Eindrücke daraus.
Sehr gern.
Und der Volksbad Streit, der beschäftigt auch die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag wieder. Doch erstmal liest sich Arno Ozesek an einem anderen Thema fest.
Wir müssen mal reden. Steht im Feuilleton-Aufmacher der Wochenzeitung Die Zeit an der Leerstelle, an der auf dem Foto der Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande eigentlich das Gesicht zu sehen sein müsste. Es wurde jedoch wegretuschiert, falls dieser Begriff im KI-Zeitalter noch korrekt ist. Ja, man sollte keine fremden Körper kommentieren. Sollen wir aber schweigen, wenn ein Popstar furchtbar dünn geworden ist? Lautet die Frage in der Unterzeile. Mit der Übereinkunft, Körper nicht mehr zu kommentieren, so Berit Dieselkämper, sollte einst die brutale Bewertungslogik unterbunden werden, der in den 1990er und frühen 2000er Jahren insbesondere weibliche Körper ausgesetzt waren. Mittlerweile hat sich in den sozialen Medien ein ungeschriebenes, aber hoch elaboriertes Regelwerk entwickelt. Jede Zuwiderhandlung wird als übergriffig empfunden und geradezu reflexhaft abgewürgt. Doch das findet Dieselkämper kritikwürdig. Die Öffentlichkeit hat sich selbst einer Sprache beraubt und sich in bester Absicht in eine Sackgasse der stillen Komplizenschaft begeben. Stillschweigend soll auch Ariana Grandes Verhalten hingenommen werden, die zwischenzeitlich schon einmal sehr dünn war, Auskunft über ihre begrenzten Mahlzeiten gab und diese als Inspirationsquelle einer anorektischen Ästhetik inszenierte. Warum sollte sich eine erwachsene Frau in einen Gitarrenkoffer verstauen, wenn es nicht darum ginge, der Welt zu zeigen, wie winzig sie ist? Diese Krankheit ernährt sich von Aufmerksamkeit. Nicht darüber zu sprechen, würde allerdings bedeuten, Frauen bis auf Weiteres unkommentiert beim Sterben zuzuschauen. Berit Dieselkämper in der Zeit, die eine weitere Feuilletonseite der omnipräsenten Caroline Wahl widmet. Adam Soboschinski hat die Schriftstellerin in St. Moritz getroffen und befindet, in der Literatur von Caroline Wahl bebt das Verlangen, aus der Skandal-, Lifestyle- und Moralbewirtschaftung sozialer Medien auszubrechen und wenn das nicht gelingt, dann, so gut es nur geht, mit ihr zu spielen. Am Ende unseres Treffens erzählt Caroline Wahl noch, dass sie demnächst Markenbotschafterin von Mercedes-Benz werden wird, wie Brad Pitt oder Roger Federer. Es wird Kampagnen auf Social Media geben und man glaubt ihr sofort, wie das PS-freudige Engagement bewertet werden wird. Ist so wichtig auch wieder nicht. Nicht weniger als Caroline Wahl bewegt Matthias Lilienthal, der Intendant der Berliner Volksbühne, die Feuilleton-Gemüter, und zwar mit der Errichtung eines Volksbads und noch mehr damit, den Badespaß vorübergehend nur jungen Mitgliedern der schwarzen Community zu gewähren. Kann man machen, gute Sache, kommentiert Jens Balzer ebenfalls in der Zeit. Aber Lilienthal wusste natürlich, was daraufhin passieren würde, denn er ist ja nicht doof. Es erhob sich ein gewaltiger Shitstorm aus den Gefilden der rechten Identitätspolitik, von der Berliner CDU über News bis zu Ulf Poschardt, indem man Rassismus gegen Weiße beklagte und verschwendete Steuergelder und so weiter, woraufhin sich ein Gegenshitstorm aus den Gefilden der linken Identitätspolitik erhob, deren Protagonisten sich wiederum in der Ansicht bestätigt fanden, dass alle Weißen irgendwie rassistisch seien. Beim Thema zu bleiben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gratuliert Michael Hahnfeld dem Publizisten und Weltautor Henrik M. Broder zum 80. Geburtstag und dabei spielt auch der umstrittene Badetag eine Rolle. Wie schwarz hätte man sein müssen, um in das Privileg des Badetages zu kommen? Fragte Broder und wies den Theater vor dem Theatermacher Lilienthal, an dessen Volksbad schließlich die Dumpfparole »Fickt euch« hing, als das aus, was er ist, deppert. Man muss einen Ausritt Broders gegen den woken, sich selbst genügenden Zeitgeist wie diesen nicht unbedingt mitmachen und könnte denken, mit ein paar PS weniger ginge es auch. Doch ist sein Ansatzpunkt, Doppelmoral, Feigheit, Mitläufertum und ideologisches, totalitäres Denken zu geißeln, stets schlagend. FAZ-Autor Hahnfeld zum 80. von Henrik M. Broder. Matthias Lilienthal selbst bemerkt übrigens in der Wochenzeitung Der Freitag, ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, dass das Rumplanschen schwarzer Kinder zum radikalen politischen Akt wird, und antwortet auf die Frage, ob Berlin besser sei als sein Ruf. Berlin war schon immer besser als sein Ruf und jetzt, wo das Berlin-Bashing nationaler Volkssport ist, ist Berlin sowieso nochmal besser.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.